Tag. Herzlich willkommen bei The German Quest. Nenne mir deinen Namen.
Mein Name ist Sebastian Galler.
Position?
Ich bin Geschäftsführer und Co-Founder der Agentur Brandneo.
Bitte beende die folgenden Sätze. Deutschland ist ein Innovationsstandort, weil...
Weil wir ein Land sind, in dem Kreativität und Innovation sich stetig weiterentwickelt, auch in schwierigen Zeiten.
Die Herausforderungen der digitalen Transformation sind...
Verständnis für digitales Leben, für Zukunft, für Innovation...
Veränderungen sind...
immer möglich, brauchen aber Bereitschaft...
Das braucht ein guter CEO heute.
Sehr viel Empathie, Trendgespür, ein Gespür für Zeitgeist, also so ein Gespür, wann ist so der richtige Zeitpunkt für kommunikative Dinge, für Innovation, für alles Mögliche.
Entscheiden Sie schnell, Adiletten oder Sneaker?
Sneakers, weil ich Sneakers liebe und ganz viele habe.
Meerschweinchen oder Hund?
Ja, Hund.
PlayStation oder Netflix?
PlayStation, ich bin Gamer durch und durch.
Koffer oder Rucksack?
Immer der Backpack, weil alles Wichtige dabei und nicht zu viel Ballast.
Vielen Dank, Sebastian Galler. Ihre persönliche Moderation wird jetzt für Sie konfiguriert.
Hallo Sebastian, ich bin Iva. Schön, dich hier zu haben. Du bist Gründer der Agentur Brandneo, die 2019 als kleines Team gestartet ist und jetzt sogar in unterschiedliche Units aufgeteilt ist. Zuckerbrot und Pitches, Agentur Boomer, Zero Films Given, Filet.digital. Klingt kreativ und nach mehr. Erzähl doch mal, wie alles begann und wie diese Units letztendlich entstanden sind.
Also ich war viele Jahre schon, bevor ich Brandneo gegründet habe, in der Kreativszene, aber auch in der Startup-Szene als Gründer und Kreativer und Innovator und habe dann das Angebot bekommen, eine eigene Agentur zu gründen nach meinen Werten und Vorstellungen und das am Standort Dortmund, der jetzt nicht eben agenturtypisch ist. Und das habe ich gemacht, habe mir so die 4, 5 wichtigsten Leute in meinem Umfeld gesucht, von denen ich glaube, dass das perfekte Team wäre. Und dann sind wir angetreten, das war halt zum 01.01.2019, mit diesem kleinen Team und sind in diesen Jahren sehr stark gewachsen, auf mittlerweile 50 Leute. Also trotz Pandemie, trotz Krise, trotz Krieg. Und was ich halt so gemerkt habe, dass so im Laufe der Zeit sich diese Agentur stetig weiterentwickelt hat, weil du warst am Anfang, waren wir ein kleines Team und wenn du ein kleines Team bist mit 4 bis 5 Leuten, dann machst du organisatorisch und operativ alles mit und dann waren wir irgendwann 10 Leute und dann gibt's so die erste Hierarchiestufe und dann irgendwann wächst du und wächst du und diese Agentur war ständig und ist auch bis heute ständig in der Weiterentwicklung und ist nicht dieselbe Agentur, in dieser ganzen Organisation, wie es vorher war. Und wir haben halt irgendwann festgestellt, dass es Sinn macht, einzelnen Themen einzelne Schwerpunkte zu geben und diese auch kommunikativ nach außen zu tragen. Und so sind dann diese Units entstanden.
Und wie spielen sie heute zusammen? Wieso macht euch diese Aufteilung besser?
Die Symbiosen zwischen diesen Units besteht vor allen Dingen darin, dass wir im Kern die Agentur haben mit Brandneo und wir unterscheiden zwischen Agenturgeschäft und Markengeschäft. Also Agentur Boomer hat ja per se erstmal, ist also Agentur Boomer keine Agentur, sondern eine Marke mit einer Kommunikation, mit einem Instagram-Kanal und mittlerweile auch noch ganz vielen anderen Kanälen, auf denen Dinge passieren, auf denen wir Themen bespielen und aus denen wir auch eigene Produkte entwickeln, wie Boomer Jobs als Jobbörse. Oder wir machen dort Influencer-Marketing. Und das haben wir halt irgendwann erkannt, das war ein langer Prozess, das halt zu trennen und auf der einen Seite zu sagen, okay, wir haben im Kern dieses Agenturgeschäft und wir entscheiden aber bewusst, dass wir in anderen Bereichen halt eben nicht Agentur sind, sondern dort wie eine Marke oder wie eine Brand halt auftreten und Produkte entwickeln und diese nach außen tragen. Und in der Symbiose, dann hast du natürlich so Fachdisziplinen wie bei Zero Films Given im Filmbereich, bei denen natürlich Kunden entweder eine ganzheitliche Agentur suchen und dann gehst du halt zu der ganzheitlichen Agentur oder du suchst einen Spezialisten und eine Filmproduktion und dann suchst du danach auch anders und wir haben halt mit diesen Marken, wie jetzt hier Zero Films Given, diesem Bereich halt ein eigenes Haus gegeben und eine eigene Welt.
Ihr liebt das Spiel mit Ironie und Satire, richtig? Gerade euer Instagram-Kanal Agentur Boomer ist aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Erhält der eigenen Branche, der Werbe- und Agenturbranche, einen Spiegel vor. Was ist dabei so reizvoll für euch? Ist es nur ein gestalterisches Mittel oder verfolgt ihr hiermit vielleicht sogar ein höheres Ziel?
wir setzen diese Mittel ein, indem wir halt wirklich den Finger in die Wunde legen und halt sehr, ich glaube, sehr authentisch und nahbar halt aufzeigen, wo Probleme liegen. Und es ist echt ein Balanceakt zwischen, auf der einen Seite wollen wir gesellschaftlich, kulturell die Agenturwelt vorantreiben und besser machen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch alle irgendwie davon leben können und haben halt einen wirtschaftlichen Aspekt. Deshalb gibt es dann zum Beispiel auch mal Werbung auf so einem Kanal. Aber im Grundtenor geht es bei Agentur Boomerum darum, tatsächlich ja die Agenturwelt besser zu machen. Also das ist der Kern, zu dem wir uns auch immer wieder zurückfinden, auf den wir immer wieder zurückkommen und sagen so, wir wollen halt die Welt verbessern, soweit wir das mit unseren Mitteln können. Tatsächlich verändert sich das auch ein bisschen. Am Anfang waren es halt sehr stark die Memes und sehr stark auch so sehr persönliche Kritiken, bei denen wir halt gerade so große Netzwerkagenturen auch mal satirisch aufgegriffen haben oder einzelne Persönlichkeiten, so die Größen der Kommunikationsbranche. Mittlerweile sind wir aber auch an vielen Organisationen verbandelt und engagieren uns wie beim GWA oder beim ADC und helfen. Das heißt, man merkt auch, dass die Arbeit und die Art und Weise, wie wir helfen können und wie wir vielleicht auch ein Stück verbessern, sich verändert. So, und das heißt, es wird professioneller.
Glaubst du, dass ihr euch dadurch von anderen Agenturen unterscheidet? Es euer Erkennungsmerkmal ist? Und wie siehst du generell die Zukunft der Agenturbranche? Wo geht es gerade hin? Wo muss Veränderung her?
Also ich glaube, wir unterscheiden uns so im Kern schon sehr stark darin, dass wir sehr challengen, welche Jobs wir annehmen und für welche Kunden und Kundinnen wir arbeiten. Das wird oftmals sogar im Team diskutiert und auch kontrovers diskutiert und auch schon diverse Kunden abgelehnt, bei denen wir gesagt haben, das können wir und wollen wir moralisch nicht vertreten, trotz aller wirtschaftlichen Aspekte. Geben aber Unternehmen auch eine Chance, die erstmal per se nicht so ein gutes Image haben oder in der Vergangenheit vielleicht negativ aufgefallen sind, sich aber verbessern wollen. Also wir glauben auch an das Gute im Menschen. Wir haben eine sehr positive Kraft, die wir leben und Motivation, mit der wir versuchen, Dinge zu verändern. Die Zukunft der Agenturbranche verändert sich durch die Generation und die Menschen, die Teil darin sind, weil wir mit den neuen Generationen, Generation Z und Generation Alpha und alle, die danach noch kommen, eine viel kritischere Generation haben, die eben Werbung nicht mehr als Werbung sieht und Kampagnen nicht als Kampagnen, sondern die immer auch die gesellschaftlichen Aspekte viel mehr in dieser Kommunikation einbeziehen wird, was sehr, sehr gut ist, was die Qualität unserer Arbeiten verändert ins Positive. Und man denkt halt nicht mehr so in diesen klassischen, ich hau jetzt mal eine Kampagne, hol mir dafür einen Award, sondern Kommunikation wird nachhaltiger, im besten Fall.
Was bedeutet das konkret, nachhaltige Kommunikation? Hast du dafür ein Beispiel?
Also ich glaube, so ein Beispiel, wo das Anwendung finden wird, ist so in dieser ganzen Web3-Welt. Weil in der Web3-Welt, sie haben jetzt auch einige Cases gemacht für Kunden, und auch mit anderen oder mit verschiedenen Agenturen gearbeitet. Und die Denke ist halt immer gleich. Du machst irgendwas, setzt es um, Kampagne ist abgeschlossen, Rechnung wird geschrieben, das Ding ist irgendwo online und läuft dann. Das funktioniert aber in so einer Web3-Welt nicht, sondern es ist halt auf Langfristigkeit aufgebaut. Es ist viel weniger Kampagne als viel mehr Geschäftsmodell und gesellschaftlicher Wandel und Kultur. Und wenn man das versteht und zulässt, dass man halt nicht mehr in diesem klassischen Werber- und Werberinnen-Kosmos denkt, dass so ein Ding zeitlich begrenzt ist und man dann ins nächste Projekt geht, sondern dass man sich eigentlich committet, etwas Kulturelles über lange Zeit aufzubauen. Und da musst du halt anders als Agentur agieren. Das heißt aber auch, dass die Agentur ihre Strukturen dann ändert und Projekte halt viel länger laufen und anders laufen und das Commitment dafür ein anderes ist als das, was man so klassisch kennt und gelernt hat.
Gehen wir mal von Web3 zurück in eine Zeit, wo es noch gar kein Internet gab. Ich habe nämlich über dich gelesen, dass du es gar nicht so schlimm finden würdest, wenn es das Internet nicht geben würde. Stimmt das? Und wenn ja, wieso siehst du das so?
Weil ich finde, dass wir eine viel zu krasse Informationsflut haben. Also wir haben das ja in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass natürlich so Werbung und Kommunikation immer mehr auf uns einprasselt. Und es steht ja auch in jedem Lehrbuch, ne, wie viele Kommunikationsbotschaften wir pro Sekunde erleben. Und das ist natürlich immer krasser. Aber diese Kommunikationsbotschaften haben ja jetzt eine andere Qualität erreicht, weil sie vor allen Dingen durch Nachrichten ersetzt werden. Also das eine ist, dass wir irgendwo Postings oder Feeds oder Bilder sehen oder vielleicht ein Kampagnenmotiv. Auf der anderen Seite kriegen wir natürlich auch ganz viele Informationen. Und natürlich auch gerade in letzter Zeit, aber so generell viel mehr Nachrichten und welche Nachrichten ziehen? Schlechte Nachrichten. Das heißt, die Informationsflut ist enorm, so das Filtern wird halt immer schwieriger und so der Grundtenor und auch die, was das mit der Psyche macht, ist halt extrem negativ. Deshalb glaube ich, dass so eine internetfreie Zeit sehr gut sein kann, um sich wieder zu besinnen, zu sortieren und sehr selektive Kommunikation zu machen mit positiven Botschaften. Das ist vielleicht sehr visionär und auch vielleicht naiv, aber ich glaube, dass das der Menschheit gut tun würde.
Bestimmt. Im Augenblick entwickeln wir uns aber nicht Richtung Ausknopf, sondern Richtung Web 3. Eine ganz neue Welt des Internets steht quasi vor unseren Türen. Was passiert deiner Meinung nach, wenn wir aufmachen?
Es ist einfach so, das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Das ist genauso wie irgendwann wir von der statischen Webseite zu Social Media gekommen sind. Und der Schritt in die nächste Internetwelt des Web 3, das ist quasi gerade im Gange. Und die nächste Stufe des Internets besteht halt nicht mehr darin oder findet nicht mehr in der Kommentarspalte statt oder in irgendwelchen Tweets, sondern in Ownership. Und ich will jetzt auch gar nicht technisch werden, aber das bedeutet letztendlich, dass Menschen nicht nur Creator auf einer Plattform sind, sondern Creator in ihrer eigenen Welt und Dinge schaffen und das halt grenzenlos an allen Stellen. Und damit verändert sich das Internet ja per se und auch wie wir es nutzen und auch wie es unser tägliches Leben beeinflusst, weil es eben nicht mehr nur ein physisches Leben wird und ich gehe mal ins Internet, sondern dadurch, dass ich dort alles machen kann, auch Geld verdienen kann, dort, also nicht Geld verdienen im Sinne von ich verkaufe irgendwo was, sondern indem ich quasi eben mal eine Firma gründen kann, in ganz neuen Währungen Geld verdienen kann, handeln kann, Dinge tun kann, Leistungen anbieten kann, wird sich das Leben halt eben genau in die Mitte verrücken zwischen physischer und digitaler Welt. Dass halt Dinge nicht mehr oder Daten und so unser Leben nicht mehr quasi in dem Facebook-Universum stattfinden, sondern grundsätzlich im Internet. Und das ist die Idee des Web 3, deshalb spricht man da auch von Dezentralisierung. Es ist halt nicht mehr irgendwo bei einem Anbieter, sondern du kannst an ganz vielen Stellen in Avataren, in digitalen Welten stattfinden. So, die Zukunftsvision ist halt wie das Metaverses. Gibt's ja auch ganz viele lustige Bilder, Videos und Zukunftsvisionen, bei denen wir halt irgendwo digital stattfinden. Wie das nachher aussehen wird, das kann heute tatsächlich noch niemand sagen. Das ist halt noch so Zukunftsmusik. Also da gestalten sich so spieleähnliche Welten. Ob das aber nachher wirklich so wird oder ob das irgendwie in anderen Kommunikationsformen stattfinden wird, das kann heute eigentlich noch niemand sagen.
Aber auf den Zug aufspringen sollte man schon, oder? Also auch ohne zu wissen, wohin die Reise am Ende gehen wird. Würdest du sagen, Brands sind gut damit beraten, bereits jetzt im Web 3 irgendwie stattzufinden?
Also fangen wir mal ganz von vorne an. Also heute im Web 3 zu sein, ist im Prinzip eine Pioniersaufgabe. Wenn du heute ins Web 3 gehst, dann bist du eine der wenigen Brands, die das gerade überhaupt machen. Also viele probieren es natürlich gerade, viele machen es auch falsch, weil sie eben auf diesen NFT-Zug aufspringen. Das war gar nicht so gefragt und das ist auch gar nicht der nachhaltige Weg. Also du musst dir vorstellen, wenn eine Marke sich entscheidet, ins Web 3 zu gehen, dann ist es ja eine Entscheidung wie, ich gehe den Weg in das Internet der Zukunft. Das ist halt nicht gedacht wie eine Kampagne, die dann irgendwann beendet ist, sondern wie ich vorhin auch schon sagte, das ist halt so ein cultural approach und ich gehe diesen Weg. So ein bisschen vergleichbar wie als damals Facebook auf den Markt kam, hat man ja auch nicht gesagt, ich mache jetzt mal ein Posting und guck, wie es ankommt und wenn es nicht klappt, dann bin ich halt raus, sondern man entscheidet sich dafür, Social Media zu bespielen und geht diesen Weg. Heißt natürlich auch in einem Konzern oder einer Organisation strukturelle Umstellung, weil du musst als Unternehmen natürlich bereit sein, diesen Weg zu gehen. Man kann das heute natürlich sehr hands-on und klein machen, weil man natürlich auch noch gar nicht weiß, wo geht die Reise hin. So, bei Facebook war es damals so, da gab es diese Plattform, die Möglichkeiten waren bekannt, du konntest deine Page anlegen, du hattest einen Feed und dann ging's los. Heute weiß man noch gar nicht, wo das Web 3 hingeht. Das Ding ist aber, dass beim Web 3 eben nicht das NFT in dem Vordergrund steht, also dass man sagt, man macht jetzt einen NFT-Drop und dann bin ich jetzt im Web 3, sondern es geht um Communities. Und das klingt jetzt auch erstmal so sehr subtil oder naiv, dass man sagt, ja, warum haben wir denn jetzt auf da eine Community, weil ich kann auch Communities woanders aufbauen. Aber es ist halt eine der Grundideen des Web 3, dass halt Menschen zu Themen zusammenkommen, weil sie an eine Vision glauben und halt in eine Marke oder ein NFT, das ist eben nur der Träger dafür, investieren, ihre Zeit, ihr Geld und ihr Commitment. Und wenn eine Marke ins Web 3 möchte, dann braucht sie erstmal ein Thema, was sie belegt. Also zum Beispiel, wir beschäftigen uns mit dem Thema Medizin der Zukunft. Und dann gehst du halt mit diesem Thema ins Web 3, belegst dieses Thema und bündelst halt Interessierte dezentral auf der ganzen Welt, die du zusammenbringst und dann die dann gemeinsam an diese Idee glauben und dann ihren Beitrag dazu leisten wollen. Das kann halt eine Diskussion sein, das kann Wissensteilung sein, das kann der Zugang zu möglichen Themen sein. Und damit beginnt es. Und das kannst du auf alle möglichen Themen und Hobbys und Branchen adaptieren. Das kann im Sport sein, Fußballfans zusammenzubringen. Das kann Industrie sein, das kann aber auch, ja, keine Ahnung was, das kann, können Gamer sein, also immer da, wo es eine Nische oder ein Themengebiet gibt, dort kommen dann Menschen zusammen, weil sie an die gleiche Idee glauben oder einen gemeinsamen Nenner haben. Ja, und die finden sich dann, und das passiert heute relativ hands-on in Discord-Communities, also Discord als Tool ist Gesetz und etabliert mittlerweile im Web 3. Und dort findet halt Kommunikation statt und sie findet halt nicht mehr einseitig statt, indem man einen Feed hat und eine Kommentarspalte, sondern wenn du User dieser Community bist, dann sprichst du dort mit der Marke, mit anderen Usern, tauscht dich aus. Und dieser Zugang, der wird halt sehr oft geschaffen durch NFTs. Das heißt, das NFT, die Technologie ist nur ein Tool, hat einen Zweck an der Stelle. Und das kann dann zum Beispiel ein Access-Token sein. Also wenn ich halt das NFT habe, habe ich Zugang zu bestimmten Bereichen. Oder habe halt Benefits. Ne? Wenn ich ein NFT habe, dann kann ich halt bestimmte Leistungen eines Unternehmens nutzen und davon profitieren. Und dadurch entsteht eine Wertigkeit. Und diese Wertigkeit ist natürlich, das sehen wir halt zum Beispiel bei Luxury-Brands. Wenn Gucci, Chanel, wer auch immer, ein NFT ausbringt, dann hat der User eine hohe Erwartung, weil er glaubt, er kann vielleicht Luxusprodukte abgreifen und steigen diese NFTs im Wert. Und das ist das, was gerade passiert. Und das ist ganz spannend, weil das bedeutet, dass NFTs halt nicht nur Marketing sind für ein Produkt, sondern dass die zum Produkt werden. Und Web3 halt dadurch auch ein Stück weit Geschäftsmodell ist.
Ist Web3 in Deutschland bereits ein großes Thema?
Also es gibt in Deutschland die ersten Web3-Cases und man sieht tatsächlich so, dass es dort zwei Extreme gibt. Das ist die einen, die es halt wirklich sehr marketing-driven machen, weil man möchte einmal dabei gewesen sein und man möchte am Ende des Jahres in sein Reporting und seine KPI schreiben, wir haben eine Web3-Kampagne gemacht. Das ist so Case 1 und Case 2 ist, dass sich Unternehmen wirklich damit beschäftigen und diesen Weg langsam gehen und dabei halt lernen. Und das ist halt extrem wichtig, dass es halt eben noch nicht den Best Case in Long Term gibt, wo man auch gar nicht weiß, was wird nächstes und übernächstes Jahr passieren, sondern man traut sich daran und geht gemeinsam auf diese Reise. Und das ist halt auch so eine Grundidee. Also bis das Web3 so wirklich etabliert und fertig ist, wird es noch 10 Jahre dauern. Das heißt, die Unternehmen können auch gar nicht langfristig planen, brauchen eine Flexibilität. Und es ist oftmals auch so, dass diese Projekte gar nicht unbedingt im Marketing angesiedelt sind, sondern in der Mischung aus Marketing und Innovationsteam. Und dann hast du natürlich dafür den Raum und den fruchtbaren Nährboden, um so ein Projekt auch über lange Zeit zu begleiten.
Aber gibt es bereits nennenswerte deutsche Web3-Player? Irgendein Case, was dich besonders inspiriert hat? Wenn nicht hierzulande, dann vielleicht im Ausland?
Insgesamt gibt's auf dem deutschen Markt tatsächlich noch keinen Vorreiter oder noch kein Unternehmen, was das wirklich richtig gut durchgerissen hat. Ich glaube, auch international ist so die Marke, die bisher alles am richtigsten gemacht hat, Nike. Sicherlich mit Artefakt und dem ganzen Kosmos der Avatare und digitalen Produkte und auch Verknüpfung und reale Produkte, bei dem man nämlich dahin weitergeht, dass man das Ganze wirklich aus der Community heraus geschaffen hat und nicht versucht hat, es mit einem Produkt zu mergen. Im Vergleich, Adidas hat es tatsächlich nicht geschafft. Also Adidas, da hat man halt gemerkt, so die haben es versucht, mal mit einem seichten Produkt zu verknüpfen und dann eben nicht auf die Community gehört. Und das Feedback war an vielen Stellen sehr negativ und es ist sehr schwammig und man weiß nicht, wo es sich weiterhin entwickelt. Ja, und ich glaube, viele Marken sind gerade auf dem Sprung, dass sie die ersten Schritte gehen und versuchen, sich ja da auszuprobieren und die ersten Cases machen. Ersten Cases im Sinne von, dass man einen Discord aufsetzt, mit einer Community startet, das erste Mal zuhört und das erste Mal auch auf Probleme stößt, nämlich Probleme im Sinne von, da ist eine Erwartungshaltung, die ich regelmäßig bedienen muss und das funktioniert nicht über einen Redaktionsplan, sondern da herrscht eine Kultur und eine Kultur hat ein Empfinden, hat Gefühle, das sind Menschen, die eine Stimmung haben und da musst du halt drauf, also musst auf die Menschen eingehen, du musst drauf hören, wie die ticken und wenn eine Erwartungshaltung ist, dass man regelmäßig kommuniziert und Einblicke bekommt, weil die Leute vielleicht vorher für ein paar hundert Euro ein NFT von dir gekauft haben oder sich jeden Tag auf dem Discord austauschen und ihr Fachwissen preisgeben zu einem Thema, dann ist die Erwartungshaltung natürlich an die Marke, dass sie mindestens das gleiche Engagement da reinbringt, weil man möchte ja gemeinsam etwas erreichen und die Leute haben sich ja committed, auf diesen Discord zu gehen und gemeinsam ins Web 3 zu gehen. Und an dem Punkt sind wir bei ganz vielen Marken. Das macht es übrigens auch so schwierig, Marken dafür zu begeistern, ins Web 3 zu gehen. Die, wenn man ein bisschen abstrahiert und in die Zukunft schaut, dann ist ja das Ziel, dass ich nachher eine Metaebene der Community habe zu einem Thema, beispielsweise alle Sportinteressierten bei mir zu bündeln quasi. Und ich bin gar nicht mehr die Marke und diesen Fans meiner Marke, sondern ich bin halt die Metaebene im Sportbereich und kann mich halt mit einer riesigen Zielgruppe austauschen, wohin die Reise im Sport geht und was die Leute interessiert, und bin halt wirklich total drin und habe eine Nähe, die ich in einem Social Media Feed nie hatte. Aber dafür muss ich mich halt öffnen, und das muss halt in diese ständige Kommunikation gehen, und das macht's halt extrem spannend, aber natürlich auch aufwendig, und das muss organisiert sein, und ich muss auch verstehen, wie funktioniert Sprache im Web3. Es gibt halt wie in jeder Subkultur und in jeder anderen Nische gibt es Abkürzungen, gibt es Sprachgebrauch, gibt es eben genau einen Kodex, den ich zu bedienen habe. Und man fällt natürlich auf, wenn es halt aufgesetzt ist und nicht authentisch ist, sondern ich versuche dort irgendwas reinzubringen, was eben nicht, also das, man fällt halt auf. Und das ist genauso, als wenn du jetzt einfach einen Hip-Hopper nimmst und machst irgendwie ein weirdes Hip-Hop-Video für eine Marke, die halt gar nichts mit Hip-Hop zu tun hat und die nicht real ist. So, das kommt komisch. Und genauso ist es im Web3 auch. Und ja, diese Aspekte an diesem Level des Ausprobierens und die ersten Cases in Deutschland wirklich umzusetzen, an der Schwelle stehen wir gerade.
Denk mal ganz frei. Gibt es deutsche Unternehmen und Brands, bei denen du besonders viel Web3-Potenzial erkennst? Oder anders gesagt, die du gerne auf dem Weg in die nächste Web-Generation kreativ unterstützen würdest?
Wir arbeiten zum Beispiel gerade mit Siemens an dem Industrial Metaverse, beziehungsweise Siemens arbeitet an dem Ziel oder an dem Thema Industrial Metaverse. Das finde ich extrem spannend, zu sagen, so wie sieht die Industrie der Zukunft aus, auch in einer digitalen Welt, und wie kann ich das nutzen, auch um quasi Industrie zu verändern, und welchen Einfluss hat das darauf? Das zeigt nur mal so als Beispiel, wie komplex und vielschichtig das Thema ist, dass man es halt eben nicht nur auf so Luxusbrands oder Sportthemen versieren kann. Deshalb glaube ich, dass es in jeder Branche und in jeder Marke das Potenzial gibt, das Web3 zu nutzen. Welche Cases es da gibt und wie sinnvoll das ist und an welcher Stelle man das einsetzen kann, das ist halt noch herauszufinden. Das ist halt noch nicht so richtig greifbar. Ich würde sehr gerne was im medizinischen Bereich machen, weil ich glaube, dass es da natürlich noch neben Kommunikation einen sehr großen Impact hat auf medizinische Vorgänge, Heilungsprozesse, Forschung und Entwicklung. Da finde ich es extrem spannend, genauso auch in der Logistik. Aber natürlich, ich bin zum Beispiel auch voll Sneakerhead, deshalb liebe ich so das ganze Thema Fashion und Co. und Gaming. Und ich finde halt natürlich auch spannend, und ich glaube, dass das auch einer der ersten Cases sein wird, die passieren wird, das Ganze zusammenzubringen. Also wie sieht denn so in 2, 3, 4, 5 Jahren aus, wenn ich mir irgendwo einen Sneaker kaufe? Habe ich den dann gleich auch digital für meinen Avatar? Habe ich den dann auch in meinem FIFA-Spiel? Also so, wie läuft diese Verknüpfung und wie findet das so dezentral dann über verschiedene Medien hinweg statt? So, das ist, glaube ich, was sehr nah und greifbar ist und nicht erst in 5 oder 10 Jahren entsteht.
Du hast es vorhin schon erwähnt, Metaverse. Mittlerweile liest und hört man es überall, aber keiner scheint genau zu wissen, was es ist oder was es einmal sein wird. Gib uns hier mal deine Einschätzung. Wie weit ist das Thema Metaverse überhaupt?
Ich finde, der Begriff Metaverse wird aktuell sehr inflationär benutzt. Und man sieht es auch bei LinkedIn, wie viele Menschen sich Metaverse-Expert oder ähnliches in die LinkedIn-Bio schreiben. Das ist fast schon erschreckend, wie oft das Wort auftaucht. Und ich finde es ein bisschen schade, weil der Kern und die Idee des Metaverses dadurch verschwindet und falsch benutzt wird. Und ganz oft ist das, was wir heute als Metaverse sehen, im Grunde genommen eine schöne Visualisierung und Virtualisierung. Die gab es aber auch schon die letzten 10 Jahre. Also wir sind ja auch während der Pandemie online zusammengekommen, haben uns in irgendwelchen Tools gefunden. Also ein Videocall ist auch eine Form von Metaverse, eine sehr, sehr simplifizierte. Dann gab es aber auch andere Tools, wo ich mit digitalen Avataren, mit meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen zusammengekommen bin und konnte dann dort irgendwie agieren, also gaming-mäßig. Das war auch schon eine Form, oder das wird heute als Metaverse dargestellt, aber diesen Begriff hat vor 2, 3 Jahren noch keiner dafür benutzt. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube also, die Idee des Metaverses so in der Realität, das wird dahin gehen, dass du virtuelle Welten hast und quasi gemeinsame Technologien nutzt, wie eben Blockchain und NFT. Und dann kann ich die halt übergreifend über verschiedene Metaverses nutzen. Also bleiben wir bei dem Beispiel der Sneaker. Ich habe einen Sneaker, kriege den auch digital als NFT. Und egal, ob ich dann bei Sandbox bin, die Twitterland oder Roblox, ich kann halt diesen Schuh dort überall nutzen. Und das ist eben nicht gebunden an eine Plattform. Das ist, glaube ich, so die grundsätzliche Idee. Das, was wir aber heute erleben, sind eigentlich immer Closed-Shop-Systeme, die für sich funktionieren und die nicht übertragbar sind. Und da gehört mir auch nichts, sondern ich bin einfach nur User, ich melde mich dort an, vielleicht noch irgendwie mit meinem Google-Profil oder sonstiges. Und dann sind wir eigentlich in der Web-2-Welt. Das hat heute noch nichts mit dem Metaverse zu tun, welches es später mal sein kann und wird. Ich weiß auch nicht, ob es später mal mit VR-Brillen, also das ist ja auch so das Ding, dass alle irgendwie, wenn du Metaverse googelst, dann siehst du mal VR-Brillen. Das hat sich bis heute nicht durchgesetzt. Und ich weiß auch nicht, ob das in der Zukunft so sein wird. Also ich glaube an andere Formen der Kommunikation.
Du hast vorhin gesagt, dass es der Menschheit gut tun würde, das Internet mal auszuschalten. Wie sieht es mit Web 3 aus? Es birgt viele Chancen, aber wo liegen hier auch die Gefahren?
Die größte Gefahr, die es so im Web 3 gibt, ist natürlich wie immer im Internet der Missbrauch von Daten und der Missbrauch der Technologien, die es dort gibt. Das kann Datenklau sein oder Identitätsklau, all diese Dinge. Wir werden ja immer sicherer in dem, was wir tun. Also die Technologien entwickeln sich weiter und wo man früher das einfache Passwort hast, hast du heute Authentificator-Apps und hast mehr Wege Authentifizierung. Das heißt, die Systeme werden theoretisch immer sicherer, aber auch die Gegenmaßnahmen immer härter. Und ganz oft entstehen diese Probleme ja dadurch, dass die Menschen vor dem Gerät, vor dem Rechner, vor dem Smartphone es eben sich so einfach wie möglich machen und diese Technologien halt nicht auf dem neuesten Stand nutzen. Und das heißt, wir haben immer das Problem der Datensicherheit. So, und da, wo Daten gesammelt werden und austauschen, da entsteht natürlich immer auch das Interesse, mit diesen Daten irgendwas zu machen. Mal positiv gesteuert, mal negativ. Und das ist halt immer die Gefahr. Und was man heute auch so sieht, ich sehe zum Beispiel so in diesem Grundtrend, dass Facebook sich ja auch mit der Umbenennung in Meta dahin entwickelt, ja eben genau dieses Feld zu belegen. Aber dann bist du ja wieder bei dem Punkt, dass es einen großen Anbieter gibt, der dort ja Daten sammeln möchte und auch die Infrastruktur bereitstellen möchte und man sich auch mit seinem Facebook-Profil dann dort weiter bewegt. Das entspricht aber nicht der Grundidee des Web 3, wo alles dezentralisiert ist. Und das ist halt ein Problem, weil dann sind wir ja eigentlich, ist es dann ja Web 2.1, nämlich nur ein bisschen bunter und größer und virtueller, aber es ist halt nicht die Idee des Web 3. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, dass eben genau diese Begriffe oder dieser Trend halt missbraucht wird und die Leute abgefangen werden, weil es halt eben noch kein Endbild gibt davon, wo man hin kann und möchte, sondern nur halt diese Vision, wo das Web 3 hingehen kann. Und auf dem Weg dorthin wird es sicherlich noch einige Steine und Hürden geben, die es zu bewältigen gibt. Daneben kommt natürlich auch das ganze Thema Krypto. Wir haben das ja auch erlebt, also Krypto und NFTs sind ja per se auch sehr oft kommunikativ negativ belastet, weil eben Missbrauch passieren kann. Dann werden Wallets gehackt oder NFTs geklaut oder man verbrennt Geld, weil man die Hoffnung der Leute missbraucht, irgendwie schnell eine schnelle Mark zu machen. Und es dann viele Menschen gibt, die unaufgeklärt sind und das dann einfach machen, ausprobieren und schwupps, ist in 5 Minuten dein Geld weg. Das sind halt so die Probleme, die es gibt. Und die es einfach durch Aufklärung, durch Sicherheit, durch bessere User-Interfaces gilt, in den Griff zu kriegen und weiterzuentwickeln. Aber viele dieser Probleme hatten wir halt auch beim ganz normalen Internet. Damals waren es Phishing-Seiten oder irgendwelche Banner, die dich aufgefordert haben, irgendwo hinzuklicken. Das heißt, die Probleme verändern sich nicht, sie sehen einfach nur anders aus.
Technologien sind also grundsätzlich gut, wenn wir sie nachhaltig und sorgfältig nutzen und natürlich mitgestalten und dranbleiben. Sebastian, ich will dir eine letzte Frage stellen. Du bist Marty McFly und fliegst heute 30 Jahre in die Zukunft. Was findest du 2053 vor? Werden deine Wünsche an Technologie und Fortschritt erfüllt?
Boah, ich finde dieses Bild, was du mal gerade in den Kopf gesetzt hast, eigentlich ganz cool, nämlich wo Marty McFly so in dieser Stadt ankommt und dann kommt so dieser Hai aus dem Kino, ne? Während er so durch die City da läuft. Ich glaube, das ist schon so ein cooles Bild davon, wie Metaverse funktionieren kann, nämlich wo virtuelle Welt und reale Welt zusammenfließen und sich die Medien vermischen. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir im Jahr 2053 in einer Welt leben, bei der wir eben diese Technologien sinnvoll nutzen, wir aber gleichermaßen auch energie- und ressourcenschonend damit umgehen und quasi durch das Web 3 auch an vielen Stellen geholfen haben, unser Klimaverhalten zu verbessern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich glaube, auch da entwickelt sich die Technologie weiter. Man kann es positiv nutzen und beeinflussen. Also ich wünsche mir da eine Welt, in der wir digital viel machen können, in der wir aber auch gelernt haben, mit Energie und Ressourcen vernünftig umzugehen, ohne Krieg und ohne Pandemie und mit ja viel Glück auf der Welt.
Vielen Dank für diese schöne Zukunftsvision, Sebastian. Ich speichere jetzt deine Daten und erstelle das Abschlussstatement. Einen Moment bitte. Kommunikation verändert sich und wird nachhaltiger, sagt Sebastian Galler, Gründer der Kreativagentur Brandneo aus Dortmund. Und das ist doch gut so. Junge Menschen wünschen sich heute mehr Einbeziehung von gesellschaftlich relevanten Themen als klassische Werbung oder Kampagnen. Darin sieht der Kreative auch die Chancen im Web 3 für Brands. Im neuen Internetzeitalter geht es darum, langfristig Kulturelles aufzubauen, Communities zu schaffen. Gesellschaftlicher Wandel und Werbefreiheit werden zum Geschäftsmodell und zwingen auch Agenturen und Unternehmen, sich neu aufzustellen. Weniger auf kurzfristige Projekte, sondern auf nachhaltigen Kulturwandel zu setzen. Menschen werden im Web 3 nicht mehr Creator auf einer Plattform sein, sondern können sich selbst eigene Welten und Dinge erschaffen. Die Demokratisierung des Internets rückt unser Leben damit in die Mitte zwischen physischer und digitaler Welt. Deshalb tun Unternehmen gut daran, sich jetzt konkret mit Web 3 auseinanderzusetzen, Pionierarbeit zu leisten und sich auf den Weg zu machen. Trotz allem Web 3-Optimismus ist Sebastian aber auch der Meinung, dass es der Menschheit guttun würde, das Internet einmal abzuschalten und sich Zeit zur Besinnung, zur Sortierung und Neuaufstellung zu nehmen, um mit gesunder Psyche in die Zukunft zu blicken. Im Jahr 2053 möchte er nämlich in einer Welt leben, in der Technologien sinnvoll eingesetzt werden, um Energien und Ressourcen zu schonen und das Klima zu verbessern. Am besten ohne Krieg und Pandemien, sondern mit viel Glück. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei The German Quest. Iva out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.